Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Eduard Spelterini gehörte zu den aktivsten Ballon- und Luftfahrtspionieren der Welt. In Toggenburg geboren, brachte er es zu internationaler Berühmtheit. Ballonkapitän Spelterini hat nicht nur gut betuchte Gäste durch die Lüfte geschifft, er hat auch fotografiert und in fantastischen Bildern gezeigt, wie die Wüsten, die Städte und die Alpen von oben aussehen. Und mit diesen Fotografien hat er die Anschauung und die Wahrnehmung der Welt entscheidend verändert. Das Museum Bellpark in Kriens widmet diesem wagemutigen Romantiker der Lüfte eine umfassende Ausstellung. Dazu nun die Sendung von Karin Salm.
1852 erblickt unser Eduard Spelterini als Eduard Schweizer und Sohn eines Bierbrauers in Batzenheid im Toggenburg das Licht der Welt. 1931 wird er in Oberösterreich seine Augen für immer schließen, in einem Kaff, wo er mit seiner Frau und den 300 eierlegenden Hühnern seine letzten Lebensjahre verbracht hat. In den 79 Jahren dazwischen hat dieser stattliche Mann mit dem schwarzkrausen Haar und den stahlblauen Augen einiges gesehen und erlebt. Er hat in Paris Gesang studiert und dort auch als Luftschiffer breviert. An die 570 Mal ist er aufgestiegen und hat unter anderem Zürich, Ägypten, das Matterhorn, den Vesuv von oben betrachtet. Hat über 1200 Personen durch die Lüfte geschifft, gut betuchte, aber auch Wissenschaftler und Journalisten, die von seinen Heldentaten zu berichten wussten, die davon kundetaten, wie herrlich dieser Blick von oben sei, wie grandios dieser Spelterini von seinen Fahrten über die Alpen, die Städte und Wüsten erzählen konnte. Und überhaupt, wie charmant und beeindruckend dieser Ballonkapitän Spelterini sei, der auf seinen Fahrten auch fotografierte. Nun, an Eduard Spelterini, diesem Tausendkerl, hat Alex Gapü seine helle Freude. Spelterini liefert dem Schriftsteller alle Zutaten, die es für eine gute Heldengeschichte braucht.
Spelterini war die Quintessenz der Belle Époque des ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhunderts. Mit seiner ganzen Biografie, mit seinem ganzen Wesen, war ja gebürtiger Toggenburger und hieß gar nicht Spelterini, sondern Schweizer, Eduard Schweizer. In diesem erdenschweren Toggenburg zur Welt gekommen, stieg dann auf, im wahrsten Sinn des Wortes, als Ballonfahrer, bewegte sich in der schönen Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts in den schönsten Hotels von London, Paris und Istanbul und Kairo, ist da mit den Schönen und Reichen dieser Welt in die Lüfte gestiegen. Und dann halt, wie jeder Höhenflug, hat auch seiner mal ein Ende gefunden. Und zum Ende seines Lebens hin hat er sich wieder so richtig auf der bäuerlichen Scholle, wo er hergekommen ist, wiedergefunden.
Nicht nur der Schriftsteller Alex Gapü hat sich mit Eduard Spelterini beschäftigt, auch Hilar Stadler hat sich als Leiter des Museums Bellpark in Kriens aufgemacht, die Archive des Verkehrshauses, der Nationalbibliothek und der eidgenössischen Denkmalpflege nach Fotografien zu erkunden. Fotografien, die Eduard Spelterini ab 1893 aus seinem doch eher engen Weidekorb und unter dem mächtigen, mit Wasserstoff gefüllten Ballon gemacht hat.
Er war ein Romantiker der Lüfte, so würde ich sagen. Er war sehr unternehmungslustig, er war wagemutig, er hat Sachen gewagt, die andere sich nicht getraut haben. Und er war ein Pionier natürlich der Ballonfahrerei. Die stellen wir ihn vor, wie zum Beispiel Nadar, diesen berühmten Fotografen und selber auch Ballonfahrer, als eine Figur des 19. Jahrhunderts. Ein Hans Dampf in allen Gassen. Die NZZ schreibt, er sei ein Tausendkerl. Und das entspricht sicher ziemlich präzise seinem Naturell.
Eduard Spelterini, dieser wagemutige Tausendkerl aus dem Toggenburg, holte sich 1877 in Paris das Brevet zum Luftschiffer. Und 10 Jahre später ließ er sich wiederum in Paris seinen ersten eigenen sonnengelben Ballon herstellen. Kostenpunkt 14.000 Francs. Spelterini muss nicht nur über einen erstaunlichen Instinkt verfügt haben, auf welcher Höhe der Wind aus welcher Richtung gerade blasen konnte, denn als Ballonkapitän war ohne Wind an ein Fortkommen gar nicht zu denken. Der junge Ballonkapitän muss die Kunst des Inszenierens geradezu meisterlich beherrscht haben.
Das fing an mit seiner Fantasieuniform, also Offiziersuniform, die er trug, mit Orden und so und mit Mütze. Dann hat er sich jeweils beim Start ganz wagemutig in die Seile gehängt, stand oben auf dem Korbrand und rief «Lâchez tout!». Und dann mussten dann alle die Seile loslassen und dann ging es hoch und er hat seine Mütze abgezogen und dem Publikum runtergewinkt. Und als man dann oben war, hat er gerne Arien angeschlagen, hat Arien gesungen, am liebsten aus Carmen von Bizet. Er war ja angeblich auch gerne Opernsänger geworden und konnte das dann nicht werden wegen einer Krankheit, Erkältung angeblich. Und als man dann oben war, hat es weitere sinnliche Genüsse gegeben. Der Picknickkorb war jeweils sehr gut bestückt mit Champagner und Roastbeef und Lachs und so weiter. Die haben schon zu leben gewusst dort oben.
Und der Schriftsteller Alex Gappi fügt an, dass Spelterini, der ja ursprünglich Schweizer hieß, schon bei der Wahl seines Künstlernamens an die Wirkung gedacht haben muss.
Die bisherigen Biografen, Spelterini-Biografen, haben Spelterinis Behauptung, dass das ein italienischer Name sei, ungeprüft übernommen. Das stimmt aber nicht. In ganz Italien heißt kein Mensch Spelterini. Ich habe das überprüft, den Namen gibt es eigentlich nicht. Soweit ich die Menschheitsgeschichte überblicke, gab es zwei Menschen, die jemals Spelterini hießen. Das war unser Eduard Spelterini plus eine Maria Spelterini, die 1876 zur 100-Jahr-Feier der USA die Niagara-Fälle als Seiltänzerin überquert hat und die da internationale Schlagzeilen gemacht hat. Und das war gerade die erste Zeit von Spelterinis Flügen. Und es muss so gewesen sein, dass Spelterini in der Zeitung von dieser Frau gelesen hat und die ihn natürlich inspiriert hat, diese schöne, unbekannte, mysteriöse Italienerin, die da so wagemutige Sachen macht. Und dann muss er diesen Namen gepflückt haben und damit den Rest seines Lebens verbracht haben.
Alex Gappi hat ganz am Anfang dieser Sendung davon gesprochen, dass Kapitän Spelterini die Schönen und Reichen über Europa, von Paris bis Bukarest, von Lausanne bis Zürich, aber auch über Ägypten und Südafrika geflogen hat. Mit dabei, im 1,5 Quadratmeter großen Weidekorb, waren immer auch Journalisten, die im Figaro, der Neuen Zürcher Zeitung oder im Deutschen Reichsanzeiger begeisterte Artikel verfassten. Eduard Spelterini war also gleichsam ein PR-Mann der ersten Stunde, der wusste, wie er seine Leistungen publik machen konnte.
Man kann ganz gewiss sagen, dass Spelterini schon sehr früh und im 19. Jahrhundert gewusst hat, wie Public Relations funktioniert. Er hat schon bei seinen allerersten Flügen Journalisten mit an Bord genommen, die eigentlich gar nicht bezahlen konnten oder nicht ausreichend. Von denen er aber gewusst hat, dass sie ihm nützlich sein würden, weil sie ihn eben bekannt machen, weil er Publikum dafür bekommt, eine breite Öffentlichkeit. Und er hat zeitlebens sehr geschickt die Medien für sich vereinnahmt, auch sehr medienwirksame Auftritte auch gesucht, mit Überflügen über den Vesuv oder Überflügen über die Pyramiden in Ägypten und solche Sachen.
Irgendwann, es muss ab 1893 gewesen sein, entdeckte Eduard Spelterini die Fotografie, sozusagen das ideale Mittel, die atemberaubenden Eindrücke und Blicke aus dem Weidekorb, dieses stundenlange Schauen und Staunen in Bilder zu übersetzen. Allerdings, ein Fotoapparat zu Spelterinis Zeit war unhandlich wie eine schwere Bierkiste. Die Glasplattennegative 24 auf 18 cm groß, die Verschlusszeiten ausgesprochen lang. Auf seinem ersten Flug über die Alpen hatte Spelterini gleich 5 Fotoapparate dabei, die er am Weidekorb befestigt hatte. Fotografieren als akrobatische Übung auf 5-6.000 Metern über Meer.
Das muss eine akrobatische Sache gewesen sein, in der Tat. Und man muss ja auch bedenken, die hatten noch ziemlich lange Verschlusszeiten. Und das ist schon eine große Leistung, dass er dann das Loch in der Wolkendecke jeweils gefunden hat und der Ballon auch lang genug stillgehalten hat, damit wirklich diese gestochen scharfen, wunderbaren, auch sehr poetischen Fotografien zustande gekommen sind.
Der Kapitän hantierte mit den Sandsäcken und den Fotografieapparaten tapfer weiter. Er wusste die Erschlaffung am meisten zu beherrschen, er blieb am leistungsfähigsten, aber auch er bekam eine matte Stimme, eine dunkle Gesichtsfärbung von blauem Blut und keuchte und schnappte Luft, sobald er sich anstrengte.
Albert Heim, der als Geologe und Kartograf die Alpen nur vom Klettern und Vermessen kannte, schildert als wissenschaftlicher Begleiter, wie abenteuerlich Spelterinis erster Flug über die Alpen war und wie tollkühn der Ballonkapitän gleichzeitig steuern und mit seinen Fotoapparaten hantieren musste. In luftigen Höhen von 3, 4, ja sogar 6000 Metern Höhe. Ein großartiger Tag, dieser 3. Oktober 1898. Als Heim und Spelterini gemeinsam mit dem Physiker Julius Maurer und dem zahlungskräftigen Industriellen Alfred Biedermann in Sitten starteten und mit 25 Metern pro Sekunde über den Diablerekamm schwebten, respektive rasten. 25 Meter pro Sekunde, das waren immerhin 90 Stundenkilometer. Wie ein Schnellzug, schreibt Albert Heim und fügt an, dass die Landung nach 5,5 Stunden Flug nicht ganz ohne war. Ein Ballonflug war ein höchst komplexes Unterfangen, technisch und gesundheitlich und auch punkto Material. Allein das Füllen des leinölgetränkten Seideballons dauerte 5 Tage.
Der Kapitän spähte mit Adlerblicken. Dann riss er an der Reißventilleine, warnte: «Es gibt einen Stoß, aber einen festen. Anker los!» Mit großer Geschwindigkeit schleifte der Korb schief über den Boden. Es krachte und klirrte, einige Instrumente und Glasplatten zerbrechen. Manchmal springt der Ballon wieder hoch, fliegt wieder einige Meter über Boden und schlägt wieder auf. Der Anker hat Grund gepackt, ein weiterer Ruck geht durch den Ballon und wirft die Mannschaft zu Boden. Die offenen Ventile wirken, die Ballonhülle liegt am Boden wie ein schnaubendes Ungetüm, nicht mehr fähig, sich zu erheben.
So großartig diese Alpenfahrt gewesen sein muss, so wunderbar sind die Schwarz-Weiß-Fotografien, die Eduard Spelterini gemacht hat und die die Landungen jeweils überlebt haben. Da sind prächtige Gipfel, schneebedeckte Alpenkämme, wuchtige, zerklüftete Gletscher und ein grandioses Spiel von Sonne, Schatten und enormen Wolkenformationen und geheimnisvollen Nebelfetzen. Es ist ein erhabener Blick auf eine majestätische Landschaft aus Fels und Schnee. Hilla Stadler hat unter anderem im Eidgenössischen Archiv für Denkmalpflege, in der Grafischen Sammlung der Nationalbibliothek, aber auch im Baugeschichtlichen Archiv der Stadt Zürich und im Verkehrshaus Spelterinis Fotografien gesucht, gefunden und daraus eine umfassende Ausstellung gemacht.
Ja, also Spelterini war ein Ästhet, oder? Er hat wirklich, und das finde ich, das ist seine große Leistung, er hat die Erfahrung im Ballonkorb, die Erfahrung mit den Elementen in Bilder übersetzt. Und das sind heute noch eindrückliche Bilder, die man heute noch sich betrachten kann, ohne dass man immer denkt, er hat da nur dokumentiert oder das ist jetzt wirklich sehr alt etc. Sondern das ist ganz gegenwärtig, dieses Material. Und das interessiert uns heute noch in der ästhetischen Erscheinung. Und er hat sehr emotional fotografiert in einem gewissen Sinn. Es gibt auch in der Literatur Quellen, wo das beschrieben wird, wie dramatisch das war, da eine Aufnahme zu machen. Also, dass man mit dem Ballon möglichst nahe an eine Felswand Rand gefahren ist, dass man dann im letzten Moment noch Sand hat oder Ballast hat abwerfen müssen, dass man wieder steigt, bevor die Felswand wirklich vor einem ist. Und dann noch, bevor man mit dem Ballon wieder hochsteigt, dann noch hat die Aufnahme machen müssen, oder? Also das war schon alles sehr, sehr dramatisch, stelle ich mir vor. Oder? Und das sind natürlich auch diese Bilder, jetzt speziell dieses Matterhorn mit dieser Wolkenfahne, die da oben am Gipfel hängt und mit dieser Landschaft, die frisch verschneit ist, so dass es noch viel schöner diese Formationen zeichnet. Oder? Das ist ein sehr fotografisches Auge, das wir hier erkennen von Eduard Spelterini, der es also ganz genau gewusst hat, wie das Bild nachher auch als Bild, als Großvergrößerung, wie wir es hier haben, dann wirken wird.
Emotional habe Spelterini fotografiert, sagt Hilla Stadler und zeigt nach dem Matterhorn mit der frechen Wolkenhaube auf das Luckinghorn, das Eduard Spelterini 1913 fotografiert hat. Ein mächtiges, über 4000 Meter hohes, dunkles Felsmassiv mit einem geradezu messerscharfen Kamm. Die Schneefelder leuchten und die Wolken liefern einen weichen Schleier.
Das hat er auf seiner Fahrt von Kandersteg nach Alanya, hat er das fotografiert. Und das war eine Fahrt, wo das Wetter schlecht war. Auf der hat er Bilder heimgebracht, die diese Mischung zwischen Wolkenformationen und Gebirgsformationen sehr, sehr schön zeigen. Und diese Bilder sind einfach wahnsinnig schön, oder? Weil diese Mischung von erratischem Felsen kombiniert mit Gletscherstrukturen und diesen weichen Wolken, die sozusagen dieses Harte auswischen oder verdecken zumindest, ihm da wirklich wunderbar gelungen ist. Und das ist eine Serie, eben speziell auf dieser Fahrt Kandersteg Alanya, da hat es wirklich nur tolle und schöne Bilder dabei. Und dieses Luckinghorn ziert übrigens auch den Titel seines Buches, das er 1928 herausgegeben hat, Über den Wolken heißt das. Also es hat offenbar auch Spelterini selber sehr gut gefallen. Und man hat das Gefühl, auch Spelterini hat diese Situationen sehr geliebt. Also dieses Verwischen des Sujets durch die Wolken, dieses Fliegen im Blindflug sozusagen. Es gibt eine Legende, wo er schreibt, ohne Orientierung fliegen wir durch diese Bergwelt. Und das ist diese Auflösung des Ichs im Universum. Das würde ich sagen, das hat Spelterini sehr, sehr entsprochen.
Spelterini, der singende Ballonpionier, der die Alpen insgesamt 10-mal überquert hat, hat in frostigen Höhen von 3, 4, 5.000 Metern Höhe fotografiert. Dort, wo die Luft dünn wird, wo er mit der Willkür des Windes zu kämpfen hatte. Und Hilla Stadler sagt, dass dieser Edouard Spelterini, der ab 1893 zur Kamera gegriffen und so den exklusiven Blick von oben auch für die weniger Privilegierten zugänglich gemacht hat, nicht nur ein wagemutiger, sondern auch ein sehr moderner Mensch gewesen sei.
Dass er erkannt hat, dass die Fotografie sehr wichtig sein kann, um seine Eindrücke, die er da in diesem Ballon empfangen hat, zu verbreiten, das ist natürlich auch typisch Spelterini. Also er ist mit der Zeit gegangen, er hat diese moderne Technik, damals moderne Technik der Fotografie, sofort eingesetzt für seine Zwecke. Wo er das Handwerk der Fotografie erlernt hat, das weiß ich nicht, da habe ich keine harten Quellenaussagen gefunden. Aber ich weiß, dass Spelterini sich hat ausbilden lassen in Paris zum Ballonpiloten. Und Paris war die Hauptstadt der Fotografie. Also es liegt auf der Hand, dass er diese Verbindung zwischen Ballonfahrerei und Fotografie irgendwann mal hat machen müssen. Oder? Und ich möchte da nochmal den Nadar anfügen, der erste, der Fotografien aus dem Ballonkorb gemacht hat. Also das ist in der Zeit um 1868. Er hat das sicher gesehen, hat das registriert und hat das dann wie später für seine Zwecke selber benutzt.
Diesen privilegierten Blick von oben, den Blick auf die Jungfrau, die Domspitze, das Mont Blanc-Massiv, das Matterhorn und das Finsteraarhorn, den Blick aber auch auf Zürich, Vevey und Luzern, den Blick auf Kairo und die arabische Wüste und auf die Silber- und Kupferminen in Südafrika, diesen privilegierten Blick hat Edouard Spelterini unter die Leute gebracht, und zwar mit Vorträgen. 104 kolorierte Dias hatte Kapitän Spelterini mit dabei auf diesen Vorträgen. Die Menschen kamen in Massen, die Zeitungen berichteten begeistert von diesem Tausendkerl, der bereit sei, wie Aladdin mit der Wunderlampe, seine Schätze zu zeigen und dabei fließend 5 Sprachen beherrschte.
Ja, also es gibt keine Manuskripte, wo man wirklich sieht, wie er das gemacht hat oder was er da wirklich gesagt hat. Es gibt nur Pressestimmen aus der Zeit und die sind alle begeisternd. Einhellige Faszination. Und er hätte das erzählt wie einen Abenteuerroman, so spannend. Und diese kolorierten Lichtbilder, die waren sehr eindrücklich. Und es gibt auch da Quellen, die sagen, wir werden diesen Abend mit Edouard Spelterini nie vergessen. Man muss sich das vorstellen, die Sicht von oben, das war zu jener Zeit von Edouard Spelterini ein privilegierter Blick. Also das konnten sich nur wenige Leute leisten, die das nötige Geld dazu hatten. Und mit diesen Lichtbildern, also mit der Fotografie generell, hat Spelterini diesen Blick von oben populär gemacht, unter das Volk gebracht und hat das verbreitet in über 600 Vorträgen, wie es heißt, von Stockholm bis Kapstadt. Also quasi auf der ganzen Welt ist er mit seinen Lichtbildern unterwegs gewesen. Also nicht nur mit dem Ballon, sondern auch mit seinen Lichtbildern.
Und wissen Sie oder weiß man, warum er das gemacht hat? Also war er einfach geschäftstüchtig, weil er irgendwie quasi eben da auf Werbetour war oder war er Menschenfreund? Warum hat er das gemacht?
Da können wir nur spekulieren darüber. Also die geschäftliche Seite war sicher wichtig für ihn. Wir haben oben ein Schreiben in der Vitrine, also in einer Vitrine liegt das auf, und er hat ein Honorar von 450 Franken verlangt für einen Lichtbildvortrag zur damaligen Zeit. Also das ist nicht wenig Geld, oder? Das ist ziemlich viel Geld, würde ich sagen. Ein Großabzug, wie wir ihn haben, hier in dem Format vielleicht 50 auf 70 Zentimeter, kostete ungefähr 250 Franken zur damaligen Zeit. Also es war sicher ein Teil seines Unterhalts. Aber gleichzeitig, er war ein Enthusiast, oder? Er wollte diese Bilder unter die Leute bringen. Das ist ganz offensichtlich, oder? Und er war ein PR-Mann der ersten Stunde, oder? Er hat einerseits für sich PR gemacht und hat natürlich geworben für seine Fahrten. Oder?
Mit seinen Fotografien hat Edward Speltrini ganz automatisch die Wahrnehmung dieser Welt, aber auch die Ikonografie der unverrückbaren Schweizer Berge mit dem ewigen Schnee mitgeprägt, sagt Hila Stadler, der Spelterinis Fotografien zusammengetragen hat und sie nun im Museum Bellpark in Kriens ausstellt.
Er hat sicher diese Ikonografie der ewigen Schneeberge der Schweiz mitgeprägt. Und das, auch in seinen Bildern kommen ja auch diese wichtigen Sujets vor, oder das Matterhorn, Eigemann und Jungfrau etc. Aber gleichzeitig war er sehr ein universalistischer Geist, weil er ist, ja wie wir wissen, auch in Kairo, also in Ägypten geflogen, er ist in Südafrika geflogen und er hat da auch Bilder nach Hause gebracht, oder? Und er hat immer, an seinen Lichtbildvorträgen sind immer alle unterschiedlichen Länder sind mit dabei. Also er hat immer mit den Schweizer Alpen begonnen, dann hat er die Schweizer Städte vorgestellt. Dann geht er aber sofort ins Ausland, also geht nach Kopenhagen mit seinen Vorträgen, geht nach Ägypten und dann nach Südafrika. Er hat einen, heute würde man sagen, globalisierten Blick der Welt und keinen, der nur auf die Heimat Schweiz beschränkt war.
Hila Stadler ist vor ein paar Minuten vor dem Luckinghorn stehen geblieben. Jetzt, am Schluss, zeigt er auf zwei große schwarz gerahmte Fotografien. Rechts der Blick auf ein enormes, endlos wirkendes Häusermeer, Kairo 1904. Und links daneben eine Landschaft mit merkwürdigen Strukturen und Sandformationen, wie eine Mondlandschaft oder der Rücken eines uralten Wals. Es ist der Blick auf die Wüste südöstlich von Kairo.
Also ich meine, man muss sich ja vorstellen, er steigt auf in der Stadt in Kairo und wird nachher abgetrieben Richtung Wüste. Arabische Wüste heißen auch, ist der Titel dieser Bilder. Und mit diesem Flug, könnte man sagen, verschwindet langsam immer mehr das Sujet. Und speziell auf diesen Wüstenbildern sieht man ja eigentlich nur Sand. Also natürlich sind es auch Strukturen, aber man könnte ein bisschen spekulativ sagen, er beführt das Sujet oder die Welt als Anschauung überführt er quasi in die Auflösung dieser Welt. Oder? Also überführt die Stadt in Sand. Und wenn man diese Bilder anschaut, hat man immer das Gefühl, es gäbe auch eine Entsprechung zwischen der Silberschicht, die das Foto selber ja generiert, also dem Silber, das in der Schicht des Fotopapiers drin ist, und dem Dargestellten, respektive dem kaum mehr Sichtbaren. Und das finde ich sehr interessant. Und wenn man seine Bilder anschaut, kann man das erkennen. Also ich finde, das ist angelegt in seinen Bildern. Und das ist, wie ich sehe, eine sehr moderne Haltung. Oder sagen wir mal, auch für unsere Augen heute sind das einzigartige Bilder, die man sich gerne anschaut.
Einzigartige, moderne Bilder. Und tatsächlich, dieses Kairo-Bild, diese endlos Stadt, dieses uferlose Häusermeer, das sich aufgrund der Distanz kurz vor der Auflösung befindet, und das Wüstenbild, in der sich die Verbindung zur Wirklichkeit auch aufzulösen scheint, beide Fotografien erinnern an Arbeiten des Schweizer Fotografen Balthasar Burkhardt. Seine großformatigen Aufnahmen aus dem Helikopter von Megastädten wie Tokio oder Mexico City und seine Bilder der ausgedehnten Dünenlandschaften in den Wüsten Namibias wirken wie ein zeitgenössisches Echo auf Spelterinis Sicht auf die Welt vor 100 Jahren.
Es ist so, dass ich Edward Spelterini kennengelernt habe über eine Ausstellung von Balthasar Burkhardt. Und zwar war das eine Ausstellung, ich denke, das war in den 90er Jahren, als er als Prolog zu dieser Ausstellung Spelterini mit zwei Bildern, und ich denke, es waren diese zwei Bilder, also dieses Bild der arabischen Wüste und dieses Städtebild von Kairo, als Prolog zu seiner Ausstellung gezeigt hat. Und ich weiß, dass Balthasar Burkhardt diese Arbeit sehr schätzt. Und natürlich kann man sagen, dass das Interesse an Spelterini, also unser Interesse heute an Spelterini, gespiesen ist durch die Erfahrung mit Fotografen wie Balthasar Burkhardt und Guido Baseltscher etc. Also dieser Blick transformiert man natürlich ein bisschen rein dann auch in diese Fotografie, was ich finde, ist durchaus zulässig, wenn man das Projekt hat, dieses Werk auch zu vergegenwärtigen. Also Spelterini nicht nur als historische Position zu zeigen, sondern als eine sehr gegenwärtige zeitgenössische Position.
Über 20 Jahre lang hat Eduard Spelterini die Sicht von oben in Fotografien übersetzt. Städte, die Alpen, die Wüste und die skurrilen Landschaften, die der Abbau von Silber und Kupfer in Südafrika in Transvaal geschaffen haben. Hilach Stadler hat diese Fotografien als thematische Werkgruppen gehängt. In einem Raum hat er neue vergrößerte Abzüge thematisch wild kombiniert.
Wenn man die Bilder einander gegenüberstellt, oder stellt man immer wieder fest, dass das Wüstenbild kann man sehr schön neben ein Bild mit Schweizer Gletschern stellen und kann als drittes noch Industriegebiete von Transvaal kombinieren. Also es gibt eine Sprache, die oder eine ästhetische Haltung bei Spelterini, die alle unterschiedlichen Sujets betreffen. Das finde ich sehr interessant.
Eduard Spelterini war ein Held, ein moderner Mensch, der sich bestens zu inszenieren wusste, der 570 Mal aufstieg in luftige Höhen. Allerdings, sein ruhmreicher Höhenflug hatte ein jähes, Alex Gappi würde sagen, tragisches Ende. Der Erste Weltkrieg machte die grenzenlose Fliegerei unmöglich und nach der Erfindung des Benzinmotors, der die Willkür des Windes aushebelte, interessierte sich kein Mensch mehr für die Ballonfahrt. Und so schließt sich Eduard Spelterinis Lebenskreis 1931 in Zipf in Oberösterreich. Und Alex Gappü, der schon mehrmals gezeigt hat, dass seine Freude an merkwürdigen Helden groß ist, Alex Gappü beschreibt in seinem Text über Spelterini, dass dieser charmante Enthusiast, der Damen und Herren auf seinen Vortragsreisen gleichermaßen in seinen Bann zog, zusehends wortkarger wurde.
Mir ist Spelterini eigentlich ans Herz gewachsen, wie alle meine Helden, mit denen ich mich lange genug befasse, weil er so mutig war, weil er diesen Höhenflug aus diesem Toggenburg, ich will nichts gegen das Toggenburg gesagt haben, aber trotzdem, dass er gegen alle Wahrscheinlichkeit diesen unwahrscheinlichen Höhenflug seines Lebens samt der unsanften Landung zum Schluss hin gewagt hat. Das gefällt mir sehr.
Einen großen Teil seines fotografischen Erbes zeigt nun das Museum Bellpark in Kriens und bietet damit eine fantastische Sicht auf die Welt, eine Sicht, die zwar rund 100 Jahre alt ist, aber unglaublich frisch wirkt. Und Spelterinis Fotografien werden Mitte September zudem in einem Buch publiziert, das dann auch Alex Gappys wunderbare Heldengeschichte enthält. Über Eduard Schweizer aus dem Toggenburg, der als Eduard Spelterini das Undenkbare möglich machte.